Bide, ja, Uli, eins vil du mig sagen, ja, Uli, du er super ham, keine Ahnung.
Einen wunderschönen guten Tag zu Uli, du hast überhaupt keine Ahnung und heute waren wir aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, denn ich habe ja zwei ahnungsvolle Mitstreiter mit an mir an meiner Seite, das ist der Timo Schäfers und natürlich auch unser Max Zielke, die sind auch schon bereit, wir scharren mit den Hufen, denn der Klassiker hat ja seine Spuren hinterlassen und da wollen wir natürlich sofort mit einsteigen. Es war endlich mal oder seit langer Zeit wirklich auch ein klasse Spiel. Also ich persönlich war auch überrascht, dass das dann irgendwie so ausgeufert ist oder dass es zumindest in so eine Richtung gegangen ist, wo wirklich alle dann richtig Spaß hatten. Die Bayern leider am Ende ein bisschen mehr.
Leider, sagt Uli Köhler. Hätten wir denn Spannung gehabt in der Bundesliga, wenn es andersrum ausgegangen wäre? Das ist die Frage. Die habe ich ja letzte Woche schon mit Nein beantwortet.
Nein, natürlich nicht wirklich. Natürlich nicht wirklich, aber generell, nein, es wäre so ein Lebenszeichen gewesen, dass der BVB mitmachen will.
Ja, und tatsächlich muss ich sagen, ich verstehe die Dortmunder Sicht, die jetzt so weitestgehend transportiert wird. Wir haben uns hier teuer verkauft, wir haben ein gutes Spiel gezeigt, aber am Ende legt es halt auch offen, was gerade so Sache ist in der Bundesliga. Die Bayern haben einen schwachen Tag, glaube ich, erwischt. Ich muss zugeben, ich musste ja selber arbeiten am Samstagabend. Ich habe das andere Topspiel gemacht in Liga 2, Fürth gegen Schalke.
Das echte Topspiel.
Deswegen habe ich nur Highlights gesehen. Aber ich glaube, die Bayern wirklich nicht wirklich einen Sahnetag gebraucht, um in Dortmund zu gewinnen. Und das ist so die Wahrheit, die, wenn man ein bisschen tiefer buddelt, dann dem Ganzen zugrunde liegt. Es reicht, wenn die Bayern bei 75% sind und die Dortmunder eine Leistung von, was waren es, 92% zeigen und trotzdem ist das Mächteverhältnis geklärt.
Dann steigen wir gleich mit der Kritik ein. Nee, es war auffällig vor allem, dass die Bayern sich das Spiel haben aufdrängen lassen von Dortmund. So dieses völlig wilde, ohne Struktur. Die Bayern kamen nicht in ihren Rhythmus und das war gut für Dortmund. Und das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Hing auch damit zusammen, dass so Luis Diaz, der ist nur aufgefallen, weil wenn du die Aufstellung gelesen hast, erstmal so, wenn du zugeguckt hast, ja, also da war jetzt nicht, er ist der jetzt dabei oder wer spielt da eigentlich? Da ging wenig über die linke Seite, aber na, alles in allem hast du natürlich komplett recht. Die Bayern mussten aber zum Schluss dann doch ordentlich kämpfen, dass sie das hinbekommen haben und naja, kommen wir doch gleich mal zur Szene des Spiels, oder? Die nach, wann war das, 5 Minuten oder nach einer Viertelstunde, wo der gute Nico Schlotterbeck einfach völlig irrsinnige Schlotterbeck-Sachen macht wieder.
Das war, glaube ich, eine Szene, die den weiteren Spielverlauf sehr, sehr prägnant geprägt hat. Also wenn du Schlotterbeck da vom Platz schickst, was eigentlich, wenn ihr mich fragt, Ich bin ja eigentlich eher so Typ laufen lassen, aber wie er dann nochmal mit dem Fuß über den Ball rutscht, der Fuß dadurch nochmal hochgeht und er Stanisic Mitte Schienbein trifft, wir bekommen ja immer diesen Begriff Trefferbild eingeprügelt. Ich glaube, das war
Inbegriff von Trefferbild. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ein Spieler nach dem Spiel sich hinstellt und sagt, ja, da kann man, denke ich, schon rot geben als Nico Schlotterbeck, dann ist das im Prinzip die Antwort auf alle Fragen. Dann ist das, ja, natürlich hätte ich runtergemusst.
Andererseits, jetzt Uli, du bist ja unser Schiedsrichterversteher. Wenn du dich jetzt mal in Sven Jablonski hineinversetzt. Was hätte der Typ für ein Höllenfeuer bekommen, wenn er ihn da in der Anfangsphase mit glattrot runterschickt? Die Bayern gewinnen es dann in Überzahl mit 6:0 und am Ende sagen alle, ey, wir übertragen das Ding hier in über 200 Länder und du sorgst dafür, dass nach 5 Minuten hier der Ofen eigentlich aus ist. Spielt das da auch mit rein?
Natürlich spielt das mit rein und ich sage dir, ich war vor dem Fernseher und ich habe gebibbert, gib ihm keine rote Karte. Ich habe einfach gebibbert, gib ihm keine rote Karte. Weil, und da waren wir schon ganz gut, Sven Jablonski, nach dem Spiel standen die vorm Bayernbus. Jablonski, kam Schlotterbeck von der anderen Seite, Lothar Matthäus stand noch mit dabei und dann sagte Schlotterbeck, hättest du mir schon rot geben können, oder? Wie war das? Da hat er gesagt, ja, natürlich, das war eine Auslage, sei aber hart an der Grenze, und hat es ihm aber nochmal genau erklärt, dass er auf dem Feld spontan entschieden hatte, gelb. Warum? Weil, und deshalb hat es ein bisschen gedauert, dieses Abrutschen über den Ball und dann quasi aus Versehen treffen, das hat er so ausgelegt. Kann man, Max, ich bin bei dir, ich bin bei allen, die sagen, das muss rot sein, aber ich finde es gut, wenn Schiedsrichter, vor allem wenn sie so gut dann Spiel leiten können wie Jablonski, dass die sagen, okay, dass das sicher im Hinterkopf mitspielt, ich will den Klassiker nicht nach 15 Minuten entscheiden, steht dem Schiedsrichter nicht zu. Okay, sollte alles keine Rolle spielen, aber genau so würden wir doch jetzt dastehen. Das ist doch genau das, was der Stieler gemacht hat gegen Hoffenheim mit den Bayern. Den muss er nicht runterschicken. Wenn er sagt, er hat noch eine Chance auf den Ball, dann kann er ihm Geld geben und nicht zwingend rot, wie das Stieler damals gesagt hat. Dann haben wir ein Fußballspiel. Erwarte ich von Fingerspitzengefühl, von einem guten Schiedsrichter, der das einschätzen kann. Hey, übrigens, das war die einzige gelbe Karte im ganzen Spiel, war die an Schlotterbeck. Es gab's in diesem Klassiker, wo es echt ordentlich zuging, sonst keine gelbe Karte. Da hätte ein Schiedsrichter, der eher die Nerven verliert, hätte schon eher da wahrscheinlich irgendwann mal gelb gezückt und so, aber er hat's im Griff gehabt.
Ich verstehe es und ich verstehe es gleichzeitig nicht. Weil wenn wir es mal andersrum drehen, Stanisic hätte Schlotterbeck oder Silva oder wen auch immer so getroffen, dann wäre es aus unserer Sichtweise so gewesen, okay, jetzt wurde der Underdog benachteiligt, der BVB. Nämlich in dem, dass die Bayern keine rote Karte bekommen haben, nicht die Strafe, das restliche Spiel, die Crunch-Time zu 10 zu spielen, dann wäre es, glaube ich, eine ganz andere Erzählweise gewesen. Also ihr merkt, ja, klar, wir drehen uns das so, dass wir ein bisschen Spannung kriegen. Und so erklären wir und rechtfertigen wir auch die Schiedsrichterentscheidung.
Eben, ja, das ist doch einfach irgendwie das Leben als Schiedsrichter zusammen. Das ist deswegen wollen so viele diesen Job eigentlich nicht machen, weil es ist so wahnsinnig leicht zu sagen, Mensch, wie konntest du nur? Und die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Ich bin auch Team Rote Karte in diesem Fall, verstehe die Argumentation auch, dass er über den Ball drüber rutscht und das Ganze dann unglücklich aussieht. Bin ja eigentlich auch kein Fan von diesen Super-Slow-Mo-Entscheidungen, weil auch da, wenn man da das Standbild sich dazu holt, da wird ja keiner diskutieren, würden alle sagen, komm, Rote Karte und Feierabend. Aber er hat sich halt die Gesamtsituation angeguckt, die Dynamik nicht so riesig, riesig hoch, schon hoch, aber nicht so, dass er da völlig reingerauscht ist. Deswegen, ich verstehe die Argumentation. Aber ich finde es fast perfekt zusammen, weil zum einen das, was du gesagt hast, Max, wir denken natürlich aus der Spannungsrichtung, und zum anderen einfach Hut ab für die Schiedsrichter, die sich da hinstellen, weil es ist der undankbarste Job, den du haben kannst, Scheiße. Weil genau solche Diskussionen, also entweder verlangst du Fingerspitzengefühl oder du verlangst ganz knallhart nach den Regeln, aber recht machen kannst du es keinem, also von daher, ja, Hut ab mal für die Jungs.
Vielleicht hat ja Sven Jablonski noch einen Ausweg aus der Situation gefunden, indem er wieder Schlotterbeck gegen Stanisic den Bayern den Elfmeter gegeben hat, weil das war, weiß ich nicht, wie habt ihr die Szene gesehen? Also da hat Stanisic alles rausgeholt, vielleicht sogar mehr als 100%, als in dieser Szene eigentlich drin war.
Ja, aber wir sehen auch, da müssen wir schon drüber reden, dass wir müssen über Schlotterbeck mal reden. Also generell. Natürlich ist das ein herausragender Mentalitätsspieler. Aber ich erinnere mich in der Nationalmannschaft, als ich dabei war, hat er in den ersten 3 Spielen 3 Elfmeter verursacht, wenn ich mich nicht ganz recht erinnere. Und es ist vollkommen irrsinnig, nach 15 Minuten so reinzugehen. Das muss ein wirklich guter Fußballspieler muss da im Griff haben. Das war ja jetzt auch nicht irgendwie zwingend notwendig, so wahnsinnig da auf der Außenseite da so reinzugehen. Und wenn wir es genau schauen, dann er kriegt fast eine rote Karte, verschuldet einen Elfmeter, macht zugegebenermaßen zwar ein schönes Tor, ein schönes Kopfballtor, dann springt er dann noch auf die Bande, ohne Gleichgewicht haben zu können. Also alles diese irrsinnigen Dinge,
Wurde übrigens auch bei ganz strenger Auslegung noch mal eine gelbe Karte bekommen kann.
Aber da will ich dann, da gebe ich ihm recht, da wäre ich dann auch ausgeschieden.
Ja, alles gut, ja genau. Ja, ich meine, er hat schon mit dem Feuer gespielt natürlich, ne? Also er gibt dem Schiedsrichter viele Möglichkeiten, in diesem Spiel gegen ihn zu entscheiden. Ja, aber
Leute, wir reden doch immer darüber, dass es beim BVB entweder kein oder zu wenige gibt, die Mentalität zeigen, die in die Leaderrolle schlüpfen und die wirklich die Vollgas geben. So, und jetzt haben wir damit Schlotterbeck ein, klar, führt es dann auch dazu, dass er hier und da überdreht. Bei dieser vermeintlich Rotszene, da möchte ich ihn fast in Schutz nehmen, weil es ist maximal unglücklich gelaufen, wie er noch mit der Außenseite des Fußes, dann mit dem Knöchel über den Ball rollt. Erst dadurch wird es diese brutale Szene, erst dadurch kommt diese Schärfe da rein.
Wenn er den Ball mittig trifft, dann sagen wir,
das ist eine geile Klärungsaktion.
Wenn du kickst, dann gehst du doch nur in höchster Not mit der offenen Sohle auf den Ball, weil das immer gefährlich ist, auch dass du ihn überhaupt triffst. Du versuchst doch immer irgendwie mit dem Spann oder sonst irgendwie reinzugehen. Und wenn das nicht funktioniert, dann, das ist einfach Risikofaktor zu viel. Also das finde ich, das größte Defizit, das Nico Schlotterbeck noch hat, ist grundsätzlich, dass er zu viele, zu gefährliche Situationen macht. Ich dachte schon, das ist vorbei, weil da hat er ja schon sich auch schwer verbessert, aber das war natürlich so ein Ding, boah, da fragst du dich natürlich dann schon. Und dann, wenn es andersrum geht, sagen natürlich alle wieder Bayern-Bonus. Und deshalb, wie gesagt, Chapeau an Sven Jablonski, hat eine Riesenleistung. Ich fand super Leistung abgeliefert. Ich bin absolut eurer Meinung, dass wenn das umgekehrt gewesen wäre, dass er nicht gesagt hätte, dass der Schiedsrichter, hat Niko Kovac sogar gesagt, dass der Nico, dass der Schiedsrichter eine gute Leistung gemacht
hat. Ja. Bei Schlotterbeck, finde ich, darf man nicht ganz vergessen, kam auch aus einer Verletzung, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber, so ein bisschen Timing-Gründe, Spiel war schnell. Ich weiß nicht, habt ihr was zu dem Thema? Sonst würde ich einmal einen allgemeinen Blick auf den Klassiker, meinen allgemeinen Blick auf den Klassiker, meinen Gefühlsblick
geben. Ja, hau raus.
Ja, mach doch.
Und das ist eigentlich fast schade, finde ich, weil ich habe ja eben...
Gefühle sind doch bei uns ganz weit vorne.
Ja, gefühlte Fakten normalerweise mit dir, Uli. Aber ich habe ja eben so scherzhaft gesagt, Max, du hast das wahre Topspiel. Und ich muss sagen, fußballerisch, dieses Spiel Dortmund-Bayern hat richtig Spaß gemacht. Als Einzelevent gesehen war das super unterhaltsam, konnte man sich wunderbar angucken, hat Spaß gemacht. Mehr mitgefiebert habe ich übrigens am Abend dann bei Fürth gegen Schalke, weil es da halt einfach um was geht. Es ist ja einfach so banal im Fußball. Aber ich habe mich selbst erwischt, als Dortmund den Ausgleich macht, denke ich mir, ja, mein Gott, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt 7 Punkte Rückstand? Okay, cool für den Moment, coole Stimmung, cool das Stadion, was da so ein bisschen abgeht. Aber mei, dann sind es halt 7 Punkte. Und selbst wenn Dortmund das Spiel noch dreht, dann sind es halt 5 Punkte. Glauben wir ehrlich, dass die Bayern das liegen lassen? Nicht wirklich. Und dann bin ich mal wieder reingetaucht in meine Zahlen und wir reden hier immer vom Klassiker und vom Duell der Duelle und die zwei größten Teams auf Augenhöhe. Also Bayern hat eins der letzten 16 Spiele, Pflichtspiele gegen den BVB nur verloren. 1 aus 16 und Bayern ist seit 6,5 Jahren ungeschlagen in Dortmund. Und das zieht dann doch bei mir schon so ein bisschen den emotionalen Stecker, so ehrlich muss ich sein.
Ja, aber apropos emotional, eins, wenn du gesehen hast, wie Vincent Kompany bei den Toren abgegangen ist, ich habe gedacht, der ist schon im Champions-League-Finale. Also du siehst, nein, aber das sieht man schon auch, wie wichtig den Bayern, also dieses Spiel ganz war als ganz einzelnes Spiel gesehen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was herausragend ist. Und man muss zur Kritik an den BVB sagen, weil das ist mir als erstes eingefallen, während dem Spiel und nach Schlusspfiff, wenn sie nur 50% von dem Engagement gegen Bergamo gezeigt hätten, das sie gegen Bayern gezeigt haben, würden sie jetzt noch ein paar Mal gegen Bayern spielen, und zwar in der Champions League. Und das würde mich als BVB-Fan unmenschlich sauer machen, dass sie es nicht schaffen, auf dem Punkt irgendwie die Konzentration zusammenzukriegen. Und das finde ich auch so bitter für den deutschen Fußball. Also für die Bayern ist gut, die spielen lieber gegen Bergamo in jedem Fall natürlich als gegen den BVB, weil das dann langsam langweilig wird. Aber das muss doch die Dortmunder wirklich nicht nur an der Ehre müssen sie sich gepackt fühlen, sondern die ist ja, alles ist weg. Also jetzt, und die sind im Nirvana im Moment und das finde ich schlimm.
Ja, die Saison ist zu Ende für Borussia Dortmund. So ehrlich müssen wir sagen, Pokal haben sie eh schon frühzeitig abgehakt, Champions League. Also das Spiel, dass das irrsinnig war, ist jetzt schon ein bisschen her, aber da 1-4 am Ende in Bergamo zu verlieren, Wahnsinn. Und ich bin voll bei dir, Uli. Man guckt dann da wieder hin und denkt, ja, es geht ja scheinbar doch. Ja, ich bin da auch so ein bisschen fassungslos und ratlos, was Borussia Dortmund angeht. Und eben dann so die Thematik, deutscher Fußballklassiker. Ja, ich verbanne dieses Wort erstmal wieder. Und ich bin ganz froh, dass wir nicht darüber reden müssen in den nächsten Wochen, ob das jetzt ein Klassiker ist oder nicht. Weil ich glaube, das können wir offiziell, wir können die Meisterschale offiziell nach München geben, oder?
Ja, ja, ich nehme sie unabhängig an. Von dem Spiel.
Ja, es ist leider ja so.
Es ist 11 leider Punkte so. Sind das jetzt. Und ihr habt es angesprochen, das Schlimme aus BVB-Sicht war nicht der Samstag, dass sie gegen Bayern 2-3 verlieren und sich teuer verkaufen, dass der Super-GAU war, das 2-0 aus dem Hinspiel in der Champions League nicht rüberzubringen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Kernproblem dieses Vereins, dass du dir eigentlich sicher geglaubte Erfolge komplett kaputt machst. Aber und das gilt in der Bundesliga, das ist schon ein längerer Prozess. Ich meine, das ist auch ein langer Run, das sind 34 Spieltage, aber dass sie es nicht schaffen in K.O.-Spielen, wenn es um unfassbar viel Kohle geht, für den BVB noch viel, viel wichtiger als für die Bayern oder andere Vereine, die nicht so hoch verschuldet sind gleichzeitig, dass sie das nicht hinbekommen, das begleitet diesen Verein und das ist das wahre Dilemma dieser Woche. Die Meisterschaft war vorher weg, die Champions League hätten sie so oder so nicht gewonnen, aber so bringen sie sich auch um die nächsten Duelle gegen die Bayern. Sie hätten es selber in der Hand gehabt, diese zwei Bundesligaspiele gegen die Bayern auszumerzen in einem Wettbewerb, wo du den Bayern noch wehtun könntest.
Aber wie findet ihr denn, ich habe eine steile These zu dem Punkt, kann man, weil wir ja Niko Kovac über den grünen Klee gelobt haben, was er aus dem, wie er den BVB stabilisiert hat. Kann man mit einem System auch, ist das eine internationale Klasse? Die sind nicht unter den besten, wie viel, 16, 32 16, Mannschaften? Ja. 16 Mannschaften sind unter den besten 32 nur in der Champions League. Kann man mit dieser Art Fußball international vielleicht auch gar nicht mehr erreichen? Ich habe so manchmal das Gefühl, ich weiß es auch nicht wirklich, aber es ist so, wo will der BVB hin? Ich glaube, das ist das Wichtigste, was sie sich jetzt bis Saisonende mal überlegen können. Wo, für was stehen wir, für welche Art von Fußball stehen wir? Und wie wollen wir spielen, damit wir international mithalten können und nicht nur mit einer Möglichkeit, einem System, das dann, wenn es nicht funktioniert, keine Varianten mehr hat. Und es war ja auch so im Hinspiel. Du führst 2-0 zur Halbzeit und dann machst du eher dicht, als dass du aufs Dritte gehst und.
Und jetzt muss man ja sagen, Bergamo von allen verbleibenden Mannschaften im europäischen Geschäft in der Königsklasse jetzt auch nicht das Team, wo du sagst, das ist der Gradmesser für den BVB. Daran eben entscheidet sich, ob sie eine Top-Mannschaft sind oder nicht. Das ist, also da gibt es ehrlich gesagt nichts zu diskutieren. Gegen die musst du weiter marschieren.
Ich finde, man muss aber auch so ein bisschen auf die Mannschaft gucken. Ich bin ja wirklich der Niko Kovac-Anwalt hier. Ich bin immer noch dabei. Die haben zwei Saisonniederlagen in der Bundesliga, beide gegen die Bayern. Also der macht offensichtlich schon viel richtig. Aber ist eine Mannschaft, die jetzt zum Beispiel gegen Bayern mit Maxi Bayer, Karim Adeyemi und Fabio Silva als Dreierspitze antritt, ist das Top-Regal in Europa? Ist Marcel Sabitzer noch, der ein gutes Spiel gemacht hat, Top-Regal in Europa? Felix Metscher, kann es sein? Julian Nagelsmann hat ja ein ausführliches Interview gegeben im Kicker, der Bundestrainer, und hat über Felix Metscher gesagt, der hat ganz große Ausreißer nach oben, hat aber eben auch immer wieder Wellen nach unten. Also die Konstanz fehlt da einfach noch auf Top-Niveau. Das Gleiche gilt ja am Ende, denn Waldemar Anton hat das auf Strecke auch noch nicht auf Top-Niveau gezeigt. Über Nico Schlotterbeck haben wir länger geredet. Jetzt kommt da diese unfassbar bittere Emre Can-Verletzung dazu. Also an der Stelle wirklich gute Besserung. Kreuzbandriss wurde ja bestätigt. Der musste so viel einstecken, verletzt sich jetzt so schwer. Das tut richtig weh, finde ich auch persönlich für ihn. Aber nochmal, jetzt haben sie ohne Riasson spielen müssen. Auch ein Svensson, der ein super Spiel macht. Aber auf welchem Spieler Regal befinden wir uns? Das frage ich mich schon auch noch bei Borussia Dortmund, weil diese Ausnahmespieler, die sie immer hatten mit Haaland, mit Sancho zu seiner Zeit, mit Bellingham, der echte, der Jude zu seiner Zeit, das ist eine andere Nummer. Marco Reus immer der dabei, Mats Hummels dabei.
Ja gut, alter Nostalgiker, der echte Bellingham finde ich schon mal super. Ja, ja nein, du hast komplett recht, sie haben drei Leute eingekauft für, glaube ich, 80 Millionen, von denen keiner so richtig gezündet hat. Das ist natürlich auch ein Fakt, der berücksichtigt werden muss. Das ist einfach Chuvumeka gekauft für viel Geld, viel verletzt ist, Kniebeschwerden hat. Was weiß ich, Bellingham nicht so gut, Silva haben wir auch gesehen. Also ja, alles talentierte Jungs, aber wenn du dann vorne siehst, Diaz, Kane und Olise, ja, oder selbst nimm Lennart Kahl dazu, ja, oder selbst nimm Lennart Kahl dazu, wenn du den vergleichst mit Jule Brandt, ist einfach eine andere Nummer.
Das ist eine gewisse Schwere. Dieses Thema, um Schwarz. Ja,
die kommt auch sofort in unserem Podcast zurück. Fühle mich auch schon schwer, wenn ich drüber
dann
rede.
Dann habe ich was Positives für euch. Ich habe noch was Positives zu euch, wenn wir dann so langsam zum Ende von Bayern Dortmund kommen. Harry Kane, endlich mal wieder Harry Kane. Viertes Bundesligaspiel in Folge mit einem Doppelpack. Das haben vor ihm geschafft. Der legendäre Tomislav Maric für Wolfsburg 2001 und Lothar Emmerich 1967 für Dortmund.
Jetzt kommt ihr, auch also Harry Kane,
Rekordjagd.
Ich bin nachträglich enttäuscht vom Vermächtnis von Robert Lewandowski. Mir wurde gesagt, es haben zwei Leute geschafft und ich habe direkt gesagt, ja gut, es muss Lewandowski sein. Also möchte ich kritisieren an dieser Stelle, nach
der
seiner Bundesliga-Ära, also dass er das nicht geschafft hat. Das finde ich fast schwach.
Ja. Aber ich war dabei, als er 5 Stück in München gegen Wolfsburg innerhalb von 15 Minuten geschossen hat.
Oder hätte er besser verteilen müssen, um auch in der Bilanz, auch in der Statistik besser dazustehen.
Ja. Aber er ist noch besser als Harry Kane, also Lewandowski in seiner Rekordsaison.
Ein Tor aktuell,
hatte ein Tor mehr, genau. 31:30 steht es da.
Ah, okay.
Es gibt noch Hoffnung für Lewandowski.
Trotzdem, das müssen wir jetzt noch ganz kurz klären, bevor wir weitermachen. Knackt er den Lewandowski, nachdem der Lewandowski den Müller geknackt hat?
Ich glaube nicht, und zwar ich glaube deshalb nicht, weil natürlich bei Champions League Spielen Harry Kane sich teilweise mit einer Halbzeit in der Bundesliga zufrieden geben wird und oder muss, und weil natürlich die Bayern jetzt den absoluten Luxus haben, dass die Bundesliga durch ist, mehr oder weniger, und dass sie rotieren können vor jedem Champions League Spiel,
den
sie
wollen. Nehmen.
Ja gut, der muss in Schuss bleiben anscheinend, weil sonst wird sein mächtiger Körper vielleicht noch mächtiger, wenn er nicht alle 3 Tage Fußball spielt. Keine Ahnung, wie das ist, aber ein bisschen mehr Ruhe oder einfach nach einer Stunde raus, das ist schon angenehm, weil ihr wisst ja alle, eine Halbzeit sind wir alle schon mal gelaufen und haben gut Fußball gespielt. So ab der 60. wenn die Zunge ungefähr die Knöchel küsst, dann weißt du, was los ist. Dann wird es ein bisschen schwieriger.
Blaulicht an.
Männer, machen wir einen Haken an den Klassiker und kommen rüber zu einem, ja, auch schon Klassiker, der uns, glaube ich, bis Saisonende begleiten wird. Wenn was los ist im Keller, dann richtig, ne?
Boah.
Also wenn wir mal draufschauen, wer alles gewonnen hat. Also Augsburg, Wahnsinnsserie, die Manuel Baum da hingestellt hat.
Hot Take.
Ja, die Ex-Kellermannschaft. Der
Europa
FCA,
fast.
Holen 3 Punkte am Freitagabend gegen Köln. Dann am Samstag holt Bremen 3 Punkte gegen Heidenheim. Gladbach gewinnt gegen Union. St. Pauli gewinnt 1:0 bei Hoffenheim.
Nicht in Hamburg.
Der HSV gestern.
Das erste Mal übrigens, ganz kurz, Max, das erste Mal, dass St. Pauli in dieser Saison nicht in Hamburg gewonnen hat, weil bisher nur Heimspiele und das Auswärtsspiel beim HSV und jetzt das erste Mal außerhalb der Stadtgrenze gewonnen. Wurde dann auch mal Zeit.
Wahnsinn.
Und dann gehen die in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Echt ein schönes Tor gewesen von Pereira Larsch und dann bringen die das zu null über die Linie. Das hätte ich nie im Leben kommen sehen. Und das hat natürlich da unten nochmal einiges durchgewürfelt. Also Heidenheim, fangen wir mal ganz unten an, bei 14 Punkten. Frank Schmidt und seine Spieler danach in den Interviews auf der Pressekonferenz sehr deutlich. Also die freunden sich immer mehr mit dem Gedanken, zweite Liga an. Frank Schmidt hat es schön gesagt, als er dann gefragt wurde.
Ob,
warum
ob sie sich anfreunden, bin ich mir nicht so sicher.
Hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Und ich glaube, da schaut man der Realität ins Auge. Ja. Der Wolfsburg, das erste Mal seit 3,5 Jahren von einem Abstiegsplatz aus in ein Ligaspiel gegangen, gestern dann, am Sonntag, weil am Samstag so viel vorgelegt worden ist. Die lassen sich 4-0 in Stuttgart auseinanderschrauben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Yannick Gerhardt war vorm Spiel in der Kurve, hat nochmal zum Megafon gegriffen, zu den, weiß ich nicht, jetzt könnte man polemisch sagen, 123 mitgereisten Wolfsburg-Fans. Ich weiß gar nicht, wie viele da waren.
Ja, Block war schon okay gefühlt.
Und dann kriegen die so auf die Mappe. Das tat mir für ihn wirklich leid, weil ihm kaufe ich das ab, Maxi Arnold kaufe ich das ab. Aber dann machen halt die anderen 9, 10, 11, die da noch mitwirken, halt gar nicht mit.
Ja, da muss man kurz sagen, Stand Montagmorgen ist Daniel Bauer, der Trainer, noch im Amt. Da brodelt's ja richtig, kann sich schon wieder überholt haben, wenn wir den Podcast dann wirklich hochladen.
Da bin ich mir fast sicher.
Und der
so
Name
schnell kannst
Dieter
du das
Hecking.
Ding hier gar nicht zusammenschneiden, Timo, und veröffentlichen.
Ja, das stimmt. Aber der Name Dieter Hecking, er kursiert. Der Pokalsieger
ja
von 2015 mit Wolfsburg. Schauen wir mal.
Ich hätte ja viel lieber, dass der Name Felix Magath kursiert gesehen.
Dankeschön.
Ja, also das. Ja, wenn einer Wolfsburg retten kann, dann Felix Magath. Aber das ist schon, also Wolfsburger muss man sagen, das ist schon echt bitter, wenn du es genau drauf schaust. Wie lange sind die dabei? Wie viel? 20 Jahre in der Bundesliga und und. Aber, und das gehört auch dazu. Wer wird Wolfsburg vermissen? Und das ist gar nicht mal despektierlich gemeint. Ich glaube, der VfL Wolfsburg wird nicht mal in Wolfsburg von den Zuschauern in der Bundesliga
vermisst
werden. Jetzt
legst du dich mit ein paar ganz krassen Internetwölfen an, das weißt du, ne, Uli?
Ich weiß, ja.
Die Internetwölfe ist gut.
Ja, stimmt ja auch. Nein, die haben auch eine Fanbase, die haben eine Basis-Fanbase, die mag jetzt nicht so groß wie von anderen sein. Und das ist bitter. Ich meine ja nur, dass das bitter ist, dass das selbst in Wolfsburg bei diesen wichtigen Spielen ist nicht mehr ausverkauft, ja. Also, du musst ja irgendwie gucken, dass du dann das halbwegs rüberkriegst. Also, dass das so gering ist, dass letztlich das Interesse am VfL Wolfsburg selbst in Wolfsburg, ja. Also, die Fans, die tun mir natürlich leid. Jede Mannschaft, die hinten drin steht und wo die Fans zu Auswärtsspielen mitfahren, das ist natürlich bitter, wenn du jedes Mal eins auf die Mappe bekommst und vor allem dann so. Und dann sieht man auch, dass man dem Daniel Bauer vollkommen irrsinnigerweise nach zwei Spielen, die einigermaßen gelaufen sind, wo die halt wieder gerannt sind und eine Art von Fußball gezeigt haben, wo man sagt, ja, vielleicht wird's doch was, weil wir gute Qualität haben, geben die dem Vertrag und jetzt müssen sie ihn ja quasi wieder rausschmeißen, weil du kannst ja jetzt nicht so taumelnd dem Abgrund entgegengehen mit all den Ambitionen, das VW hat. Also das ist ja das Aushängeschild für Europa gewesen, für den VW-Konzern. Boah, bitter.
Ich glaube, Uli Köhler ist Vorsitzender der Internetwölfe, wenn ich mir das anhöre. Also nirgendwo wird so viel über Wolfsburg diskutiert wie bei uns. Uli, da blühst du ja immer auf, wie sonst nur bei den Bayern. Das ist beeindruckend.
Ich blühe nicht auf. Ihr seid so gemein.
Ganz kurz vielleicht zu Werder Bremen. Wir haben ja
der Internetwölfe.
Ja, das ist super, oder?
Ich
Uli
verwelke.
Köhler, der Internetwolf.
Ich verwelke.
Nein, ich habe übrigens was unterschlagen. Ich habe den Mainzern einen Punkt unterschlagen gegen Leverkusen. Leverkusen ist spät zurückgekommen in dieses Spiel, 1-1 am Ende. Und wenn wir uns jetzt mal die Tabelle anschauen,
ja, Wahnsinn.
Wird immer gruseliger für alle Beteiligten da unten, meiner Meinung nach. Und ich zähle mich als Halbbeteiligten. Also ich glaube, Augsburg, die sind auf Platz 9 mit 31 Punkten, die sind fein raus.
Du, die können danach wirklich Union? Richtung Europa gucken.
Ach, lass uns das fast nicht
Max,
aufmachen.
Wenn wir Platz 7 als Europa zählen, sind die 3 Punkte hinter Europa. Ich sag es nur. Manuel Baum Masterclass.
Ja.
Also das Europa ist ein massiver
Mach
Baum
weiter
geworden.
Gerne. Ja.
Okay. Pass auf. Dann fangen wir bei Platz 10 an. Union 28 Punkte. Das sind dann bis Platz 17, bis Wolfsburg, gerade mal 8. Bei noch 10 Spielen, die zu gehen sind. Also 30 Punkte sind potenziell noch für jeden zu vergeben. Und ich habe wirklich immer weniger, also von Woche zu Woche weniger im Bauch, wen es erwischen kann.
Ja.
Ja, ich also, bin ja auch bei eurem HSV, den ihr ja schon komplett rausgeredet habt. Für
die sind ja unter der Woche nochmal dran gegen Leverkusen.
Genau, am Mittwochabend.
Underdog. Also das ist 50-50, wer da die 3
Punkte ist doch ein Selbstläufer für den HSV im Moment.
Ja, aber also wenn das schief geht, dann sind die halt wirklich mittendrin. Ne? Dann sind es 4 Punkte bis Platz 16. Und manchmal ist das ja auch gefährlich, weil alle in Hamburg haben so das Gefühl, ach, es läuft ja eigentlich gut und die Heimspiele sind gut und wir spielen guten Ball. Ah, Obacht, Obacht. Ganz gefährliche Lage, finde ich.
Zu Recht. Hast du natürlich komplett recht. Gegen RB allerdings, da müssen wir natürlich schon mal ran. Ja, also, Romulo, wo, was ist los?
Ja, dann nehme ich ihn mal nicht.
Mal diese Saison, dass du ihn nicht in der Glaskugel
hattest, Timo. Ja. Aber er hat ja noch einen Elfer verschossen, also von daher.
Nein, aber das Tor war sensationell. War sensationell. Also das Hackentor war echt cool. Muss man echt sagen, das war echt ein geiles Ding. Der gute Romulo. Ja, ich habe sofort natürlich, Timo, an dich gedacht. Du, der den als ersten Mann der Glaskugel, da kannte noch keiner, dass du überhaupt mitspielt bei denen. Hast du den schon gehabt und gleich gewonnen? Romulo Tor, der Zauberfuß. Ich habe es mir ganz dick mit 5 Aufrufezeichen habe ich es mir hier natürlich notiert. Nee, die scheinen wieder ordentlich in die Spur zu kommen. Das war ein sehr gutes Spiel. Also da hatte der HSV, wenn ich das richtig sehe, wenig Chancen.
Zu RB Leipzig, ganz spannend. Ich kann so ein bisschen was anteasern bei Transfer-Update. Ich habe schon wieder Informationen, diesmal nicht von Cristiano Ronaldo persönlich. Aber ich sag mal so, für Leipzig und gerade für Ole Werner war dieser Sieg elementar. Also es hat in Leipzig ordentlich gekocht, können wir sagen, nach Infos von den Kollegen vor Ort. Und also dieser Sieg für Leipzig, wirklich im Rennen um die Champions League, zum einen wichtig, sind jetzt auf 2 Punkte wieder ran. Aber sie haben schon auch ganz genau hingeguckt, weil der Trend war nicht gut, die Leistungen waren teilweise nicht gut. Und Jürgen Klopp ist offensichtlich ein bisschen am Sägen. Richtung Trainerstuhl. Nicht für sich persönlich, bevor er aber
abhaut.
Ja, aber Ole Werner, das war wichtig für die Zukunft von ihm.
Ah, verstehe. Ja gut, kann ich natürlich nachvollziehen, weil das war ja schon klar. Oliver Minzlaff, der Oberboss, hat ja da schon ein paar Mal gesagt, das einzige Ziel kann wirklich nur die Champions League sein. Da muss man natürlich sagen, da sind sie jetzt im Moment, wenn es alles gut läuft, auf einem Champions-League-Platz, ist zwar nur der 5., aber es sieht ja so aus, als hätte die Bundesliga im nächsten Jahr 5 Champions-League-Teilnehmer. Und zum VfB fehlen 2 Stunden, sage ich schon. 2 Punkte. Naja, also wird auf jeden Fall interessant werden. Nee, war ein ordentlicher Auftritt, muss man sagen. Es war ungefährdet, mehr oder weniger.
Die Glaskugel.
Wir müssen noch einmal zurückkommen zum Klassiker.
Ja.
Wir hatten ja Glaskugel-Spezial. Schwarz, Gelb oder Rot. Uli, du hast Urbich gehabt.
Ja. Timo, du hattest... Ich war bei Gregor Kobel.
Ah, okay. Und ich hatte Fabio Silva. Und ich setze mich jetzt mal wieder für meinen Punkt ein. Ich habe ja gesagt, er kommt von der Bank. Das wäre für mich ja schon eine halbe Sensation gewesen. Aber der Gute hat in der Startelf gestanden.
Also das reicht jetzt.
Ihr habt 2 und 3 Gegentore kassiert. Meiner hat nichts verschuldet.
Aber auch nichts gewonnen.
Meiner auch nicht.
Keine Vorlage, kein Tor, kein gar nichts.
Da geht ja kein Torwart glücklich raus, egal ob er 2 oder 3 kassiert.
Ja, aber der Urbich, da konnte er für und die bei 2 Dinger
Urbich
konnte
war es überhaupt knapp, dass der noch spielt.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir wurden dem Podcast-Namen schon wieder gerecht. Und wir haben einfach keine Ahnung. Wenn mal einer den Svensson nehmen würde, mal mit richtig Insights, aber so. Freunde, es bleibt einfach dabei. Uli führt mit einem und Max und ich, wir müssen jetzt mal am nächsten Spieltag endlich wieder ran. Wir müssen mal wieder was treffen. Sollen wir vorausblicken?
Wir hat müssen was treffen. Plädoyer für Fabio Silva hier nicht
verfangen? Ja, das ist abgeschmettert, das ist Quatsch. Max,
wenn wir damit anfangen, dann haben wir Ansprüche wie Borussia Dortmund.
Aber wenn wir so weitermachen, dann wird es wahrscheinlich die nächsten 10 Spieltage auch eine Nullrunde.
Na, ich habe aber einen für die nächste Woche und das ist mal ein Tipp. Jetzt haltet euch fest. Unser Internetwolf, der kriegt Gänsehaut. Ich sag, Amura schießt Ullis Wolfsburger zum Sieg gegen den HSV.
Okay. Timo, ganz kurz. Ja. Du kannst dir einen Zusatzpunkt sichern, wenn du sagst, unter welchem Trainer.
Oh, Dieter Hecking feiert seinen Hecking. Ersten Sieg als Wolfsburg-Trainer mit dem Torschützen Amura gegen den HSV.
Jetzt kommt dann hier. Kriegst du 2 Punkte.
Boah, das ist, Das ist eine sehr steile These. Übrigens, Amura muss ein Riesenspiel gemacht haben, weil er ist nach 45 Minuten ausgewechselt worden jetzt.
Ja, unter neuem Trainer wird alles besser. Da wird alles besser.
Okay, Uli, okay, okay.
Dein Mann.
Wie, was, mein Mann? Bei was, wer spielt denn überhaupt? Ich finde es hier nicht.
Uli ist noch voll im Klassiker-Modus.
Ich bin voll im Klassiker-Modus. Wer ist denn die Bayern auswärts gegen...
Nee, zu Hause gegen Gladbach. Freitagabend.
Ach so, ja, Freitagabend gegen Gladbach. Das letzte Spiel.
Von einst.
Das letzte Spiel für den Trainer von Borussia Mönchengladbach. Ja, keine Ahnung. Nee, natürlich nicht. Die haben ja jetzt einen grandiosen Sieg gemacht. Da haben sie echt gut gespielt. Die hätten übrigens auch 5-0 gewinnen müssen. Das ist auch wieder so eine Geschichte, die dann einfach ein bisschen untergeht. Union auch irgendwie komplett von der Rolle. Können die noch absteigen? Nee, die nicht mehr, oder? Die sind zu weit vorne.
6 Punkte. Ja. 6 Punkte auf Platz 16. Punkte, aber ja. Uli findet Zeit. Ja, genau. Merkst du, Max?
Ja.
Findet
ja,
Zeit auf Namenssuche.
Die Ahnungslosigkeit will er ein bisschen vertuschen.
Natürlich will ich die vertuschen. Also, nee, die Bayern, ich habe keine Ahnung. Mach mal du weiter, ich muss überlegen.
Okay. Wir können das auch kurz machen. Ich werde schon am Mittwochabend eure Woche versaut haben, glaskugeltechnisch, ja, weil ich gehe mit dem Nachholspiel, dass ihr schon Donnerstag, Freitag und dann auch Samstag, wenn dann eure Flitzküchen im Einsatz sind, wenn ihr dann schon wisst, wir haben keine Chance. Deswegen, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Fabios. Mhm. Fabio Silva habt ihr mir jetzt völlig beknackterweise nicht gegeben, diesen Punkt. Deswegen gehe ich jetzt mit dem nächsten Fabio, und zwar mit Fabio Vieira. Der den Hamburgern 3 Punkte sichern wird im Nachholspiel gegen Leverkusen. Und dann hat er Mittwochabend schon schlechte Laune, dann guckt er auch das Bundesliga-Wochenende gar nicht mehr.
Ach, Max, du hast keine Ahnung. Fabio Vieira ist zwar ein guter Spieler, der hat vielleicht möglicherweise 2 Assists, es zählt aber dann nicht, natürlich, weil mein Königsdörfer wird natürlich mit 2 Toren gegen Leverkusen das Spiel für den HSV entscheiden und alle Hamburger final glücklich machen, weil sie dann möglicherweise doch nicht absteigen.
So schlecht, dass du jetzt da aufspringst. Und mir meine Idee,
immer
meine
gegen Mittwochsidee dich. Klaus. Immer gegen dich, ja klar. Ja, ne? Mann, aber man muss auch spontan Ideen sofort umsetzen können.
Da machen wir das jetzt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Dankeschön.
Alles klar. Also, ciao, ciao, meine Lieben. Bis nächste Woche. Haut rein.
Schwingt die Glocke. Ciao, ciao.
Ciao.
Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.